Wir möchten uns heute gleich ganz am Anfang bei Johannes bedanken, weil er letzte Woche begonnen hat, Erklär mir die Welt mit einem kleinen Beitrag im Monat finanziell zu unterstützen. Es freut uns wirklich sehr, dass du dabei bist, Johannes. Wer unsere Arbeit auch unterstützen möchte, kann es auf erklärmir.at/support machen. Da kann man aus unterschiedlichen Paketen auswählen. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Folge von heute. Sie passt super zum WM-Fieber und gibt uns Einblicke rund ums Thema Fußball, die man vielleicht noch nie so am Schirm hat. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's um Fußball. Wir beschäftigen uns aber weniger mit den Regeln, sondern mehr mit einer Kulturgeschichte des Fußballs und die erklärt uns Klaus Zeiringer. Hallo.
Hallo Andreas, schön, dass wir über die Kulturgeschichte des Fußballs reden.
Sehr fein, genau. Woher kommt der Fußball, aus welchen Milieus, wie hat er die Welt geprägt, wie prägt die Welt ihn? Das ist ein tolles Buch dazu geschrieben. Und bevor wir darüber reden, kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte.
Ich stamme aus der Oststeiermark, habe in Graz studiert, hatte eine Professur für Germanistik in Westfrankreich und habe 25 Jahre lang für den Standard regelmäßig Literaturkritiken geschrieben und moderiere auch seit 25 Jahren in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Und meine letzten Bücher, alle zwei Jahre eines, sind im Fischer Verlag erschienen. Da geht es um die Kulturgeschichte des Sports, aber auch um Geschichte, Weltgeschichte. Das zuletzt erschienene Buch letztes Jahr heißt Breaking News, und zwar Weltgeschichte aus der Sicht der Presse der damaligen Zeit. Also was stand 1648 beim Westfälischen Frieden in den Zeitungen und wie sieht die Geschichtswissenschaft das heute? Ja. Und mein nächstes Buch wird wieder über österreichische Literatur sein. Da habe ich eine 800 Seiten Literaturgeschichte seit 1650 verfasst. Mhm. Aber der Fußball hat mich mein Leben lang begleitet. Ich habe in der Oststeiermark gespielt, ich habe gegen Hartberg gespielt, mhm. Ich habe in Frankreich gespielt. Und bis heute ist das ein wesentliches Interessensgebiet von mir.
Ich merke schon, ich muss dich wieder einladen in den Podcast. Mit dir kann man über viele verschiedene Themen reden. Ich möchte mich, bevor wir loslegen, bedanken beim Peter Wagner. Der hat mir dich nämlich empfohlen. Peter Wagner ist ein sehr netter Kollege, Journalist. Der macht einen Podcast, der ist die beste Liga der Welt, also für alle Fans der österreichischen Bundesliga. Und den Peter habe ich kennengelernt, weil ich bin vor einem halben Jahr für ein paar Monate nach Graz gezogen. Ich bin auch ein Fußballer und das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwo hinkomme, ist, ich schaue mal, wo kann ich mitkicken. Das ist auch eine der schönsten Sachen dieses Sports, dass man so viele Menschen dadurch, dass man gleich mit fremden Leuten was gemeinsam hat. Genau, und der Peter hat mich in seine Mannschaft aufgenommen und hat mir dich als Gast empfohlen. Darum einmal Shoutout an den Peter und die beste Liga der Welt.
Sehr schön. Hast du in deiner Jugend in einer Liga gespielt?
Ich habe nur 1,5 Jahre gespielt im Verein, bin immer auf der Ersatzbank. Also erst mit 10 oder so bin ich in einem Verein. Meine Freunde alle schon mit 6, die waren viel besser. Und bin immer noch auf der Ersatzbank gesessen und irgendwann habe ich aufgehört damit. Aber ich habe nie aufgehört zu spielen. Ich spiele bis heute jede Woche mit Freunden. Manchmal auch Spiele, also im Standard. Ich war lange beim Standard auch Redakteur. Auch schon gegen Falter gespielt oder das Autorenteam, die Presse und Co.
Gegen das Autorenteam. Du hast gegen den Clemens Berger gespielt zum Beispiel. Da kennen wir gemeinsame Kollegen und Freunde. Und habt ihr verloren gegen die Autoren?
Nein, wir haben mehrere Male hoch gewonnen und ich möchte jetzt diese Interna gar nicht so viel ausplaudern, weil die spielen nicht mehr gegen uns und die wahren Beweggründe kenne ich nicht. Es gibt nur Mythen, aber davon gibt es im Sport und im Fußball viele und wir widmen uns jetzt gleich dem Thema.
Sport oder Mythen geht nicht.
Klaus, du hast ein wahnsinnig spannendes Buch geschrieben, ein sehr intelligentes und Fußball ist es so ein wichtiges Phänomen, wo man ganz viel über die Welt und die Geschichte und Gesellschaft lernen kann, auch wenn man jetzt vielleicht nicht jeden Tag gerne den Fernseher auftritt und den Männern und Frauen dabei zuschaut. Du hast den Soziologen Norbert Elias zitiert in deinem Buch. Der hat den Aufschwung des modernen Sports erklärt mit der zunehmenden Zivilisierung. Also die körperliche Gewalt, die zum Menschsein irgendwie dazugehört, wird da kontrolliert, schreibt er. Der Wettkampf wird verfeinert und es ist auch kein Zufall, dass der Fußball aus England kommt und aus einer Zeit, wo die Industrie gekommen ist, der Parlamentarismus, Institutionen, Disziplin, Leistung, diese Phänomene. Warum hast du Elias zitiert und was kann man da von ihm lernen?
Weil es nicht ganz stimmt, was er sagt. Mhm. Wenn man nämlich bedenkt, dass der Fußball in unserer heutigen Form tatsächlich aus England kommt, und darüber werden wir noch genauer sprechen können, dann kann man ja bedenken, was das britische Weltreich gewesen ist. Und Kolonialismus ohne Gewalt wäre einfach nicht möglich gewesen. Das heißt, die Gewalt wurde nicht in den Sport abgeschoben, sondern im Gegenteil, der Sport half, das zu verdecken. Wenn wir weiter bedenken, welche Gewalt im Ersten Weltkrieg herrschte und im 20. Jahrhundert, dann stimmt das einfach nicht, was Elias meinte. Und die Fährte ist eher so, dass wir feststellen können, was der Sport als Verdeckungsmöglichkeit geboten hat und was der Sport mit Massen für Menschen geboten hat, die eine Politik der Massen betrieben haben. Darauf kommen wir wahrscheinlich auch.
Also du meinst, der Sport war dann eher ein Ablenkungsmanöver, wo die Menschen, mit dem man Menschen ruhig stellen kann.
Das war es auch. Also Sport hatte unterschiedliche Funktionen und gerade England ist ein gutes Beispiel. Also eine Art von Sport wurde immer betrieben. Also manche sind geritten, die kein Pferd hatten, sind marschiert. Manche sind gelaufen. In manchen Ländern ist man frühzeitig Eis gelaufen, in den heutigen Niederlanden zum Beispiel. Man hat gefochten, also irgendeine Art von Körperbetätigung hat man immer betrieben und dann kam es darauf an, welche Normen, Regeln und Vorstellungen in der Gesellschaft gerade gegolten haben und wie dann der Sport, dass sich das auf den Sport ausgewirkt hat und umgekehrt. Kommen wir jetzt nach England. Dort hat die Industrialisierung als erstes gewirkt. Also dort sind die großen Firmen entstanden, die großen Unternehmen entstanden. Das ging deswegen auch, weil England, das Großbritannien eigentlich, also das Empire, weltbeherrschend war. Sie haben vor allem die Seefahrt beherrscht und entsprechend Kolonien praktisch überall auf der Welt gehabt. Das heißt, es gab einen enormen Import-Export, was nicht wirklich Import-Export war, weil sehr oft aus den Kolonien kam. Also die sind in der industriellen Revolution Vorreiter gewesen. Das bedeutete, dass sich eine Massengesellschaft entwickelt hat. Also man brauchte Arbeiter, die Leute sind vom Land in die Stadt gezogen. In der Stadt haben sie in Fabriken gearbeitet und die Fabriken hatten wirklich schlechte Zustände, also schlechte Luft, Staub, alles Mögliche. Der Kapitalismus brauchte aber Leute, die arbeiten, also fit sind. Und da war die naheliegende Idee, also wenn die Leute nicht mehr arbeiten, sollen sie sich fit halten. Und das war ein Grund, warum der Sport damals entstanden ist. Ein anderer Grund war die Elite. Die britische Elite war in den Colleges und Universitäten, in Eton zum Beispiel, in Rugby zum Beispiel und dann in Cambridge, Oxford. Und die britische Elite war immer aus unserer Sicht leicht verrückt. Also die haben dann auch verrückte Sportarten betrieben. Und das war tatsächlich ein Elitensport. Also das waren die, die dann in der Schweiz im Winter mit dem Kopf voraus auf einen Bob runtergerast sind wie die Wahnsinnigen oder die auf die Berge gestiegen sind, weil es gefährlich war. Und die haben diverse Sportarten entwickelt, unter anderem Spiel mit dem Ball. Und so ist aus den zwei Gründen auf jeden Fall, und es gab noch andere, der Fußball in England nicht entstanden, aber normalisiert oder normiert worden.
Mhm. Vielleicht gehen wir noch weiter zurück. Wenn du sagst, vielleicht ist er nicht in England entstanden, weiß man, wo haben die Menschen zum ersten Mal Fußball gespielt?
Na, das weiß man nicht wirklich. Und je nachdem, woher die Leute kommen, behaupten sie, das war bei ihnen auf jeden Fall zum ersten Mal. Also ich glaube nicht, dass es in der Oststeiermark zum ersten Mal war, auch nicht im Mostviertel, glaube ich. Aber es gibt Zeugnisse aus dem frühen China. Man behauptet, bei Meyers und Ansteken Figuren gesehen zu haben, die mit einem Ball herumtun. Und da gab es eine Art von Ballspiel. Es gab in Italien das Calcio. Spiel. Es gab auf den britischen Inseln das Spiel ein Dorf gegen ein anderes. Da haben, was weiß ich, 200 gegen 200 mit einem Ball herumgekickt, bis sie den in ein anderes Dorf gebracht haben. Also da gibt es viele Wurzeln. Am einfachsten ist es zu sagen, der Fußball wurde in dem Moment tatsächlich erfunden, wo er Regeln bekam, fixe Regeln. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich kann gegen keine Nachbarn antreten, im englischen Fall gegen keine Nachbaruniversität, wenn wir nicht uns auf gemeinsame Regeln einigen. Mhm. Und das ist 1863 in London passiert.
Und da habe ich auch was Spannendes bei dir gelernt. Du schreibst im Buch die Vertreter aus Rugby. Rugby ist ein Ort, wusste ich nicht.
Ah, das ist ein College ist das.
Mhm. Mhm. Und die Vertreter dieses Colleges, die wollten da nicht mitmachen bei der Vereinheitlichung der Regeln, weil die wollten weiterhin die Hand, den Ball in die Hand nehmen können.
Ja, und vor allem wollten sie das Hacking weiter betreiben. Hacking heißt in unserem heutigen Sinn Foulspielen. Mhm. Also, dass man einen anderen auch von den Haxen holen kann und dass man ihm ein Haxel stellen kann oder so, das wollten die in Rugby unbedingt weiter betreiben und auch mit der Hand. Und bei diesem Treffen in London 1863 in der Freemasons Tavern, also bei den Freimaurern praktisch, da haben sich 10, 12 Vertreter von englischen Colleges und Unis, also von Eliteschulen, geeinigt. Aber die von Rugby und ein paar andere, die wollten da nicht mitmachen. Und da hat sich tatsächlich das Ballspiel in zwei Möglichkeiten geteilt. Das, was wir heute als Rugby kennen und das, was wir heute als Fußball kennen. Allerdings darf man nicht glauben, dass sofort die Regeln so waren, wie sie heute sind. Die haben sich im Laufe der Zeit entwickelt. Am Anfang gab es keinen fixen Tormann. Am Anfang war nicht klar, sollte man mit 10 oder mit 13 Leuten spielen, dann hat man sich irgendwann einmal auf 11 geeinigt. Also das hat sich sukzessive entwickelt. Und wir merken es ja heute, bei der WM heute gibt es auch neue Regeln. Also das Regelwerk wurde immer wieder adaptiert, aber die Grundlage ist nicht mit der Hand und kein wildes Treten auf die Füße der anderen.
Es wird auch breit ausgelegt, wie man im modernen Fußball.
Ja, das ist wie bei vielen Sportarten. Was man nicht sieht, ist nicht dringend verboten. Da gibt es Sportarten, wo man heute natürlich die Kameras einsetzen kann, aber im Wasserball war es ja lange Zeit so, dass man das nicht gesehen hat, was unter Wasser passiert ist, und das war eine der härtesten Sportarten.
Mhm. Okay, jetzt 1863, das ist auch die Zeit, wo Marx und Engels vor 15 Jahren davor ein großes Werk geschrieben haben, über die Zustände in den Fabriken, also viele üble Bedingungen in den Fabriken. Wie passt das jetzt zusammen? Weil du sagst jetzt, das waren in Colleges, das war die Elite, das waren Menschen, die hatten viel mehr Wohlstand als das normale Volk oder die ArbeiterInnen. Wie passt das jetzt zusammen? Das ist so ein Elitesport und dann gleichzeitig sagst du, die Fabriksbesitzer sind happy, wenn ihre Arbeiter Fußball spielen gehen, weil dann sind sie nächsten Tag fitter bei der Arbeit.
Ja, so schnell ging das nicht. Ja. Das dauerte einige Zeit, also sagen wir mal 10 Jahre etwa. Zunächst haben einmal die Elitenkicker unter sich gekickt. Also das waren tatsächlich Schulen, Colleges, Universitäten, und das war tatsächlich die britische Elite. Man kennt ja auch die Namen wie Eton, Cambridge, Oxford. Und an sich wollten die ja gar nicht dringend, dass da andere mitkicken. Nur es hat sich dann ergeben, dass manche Männer, weil es haben ja die Männer gespielt. Die Frauen, das kommt erst deutlich später, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg dann. Also da haben sie dann festgestellt, es gibt dann auch Männer, die in den Fabriken arbeiten oder anderswo, die durchaus auf den Wiesen toll mit dem Ball umgehen können. Und dann ist ein Fabriksmensch auf die Idee gekommen, ein Eigentümer, er könnte jetzt seine Fußballmannschaft aufbauen. Und ich glaube etwa, aber da müsste ich nachlesen, 10 Jahre nach der Gründung der Football Association, also FA heißt die, hat zum ersten Mal ein Team, das aus Arbeitern bestand, gegen die Elite-Kicker den Cup gewonnen. Ja. Und von da an war manchen Unternehmen klar, damit kann ich was anfangen. Erstens war es sowieso eine Zeit, wo man begonnen hat, den Sport zu forcieren. Also ja nicht nur Fußball, sondern auch Turnen. Das begann in Deutschland früher aus nationalistischen Gründen. Turnvater Jahn zur Gründung des Deutschen Reiches hat man da eine Turnerbewegung gegründet. Also das war dann auch schon die Idee der Ertüchtigung für den Krieg oder für den Kampf, für ein Vaterland, für was weiß ich was alles, das dürfen wir nicht vergessen, das schwang im Hintergrund immer mit. Die Vorstellung, wenn Männer fit sind, dann kann ich sie im Krieg gut einsetzen. Und da werden wir bis zum Jugoslawienkrieg feststellen, dass das der Fall ist und darüber hinaus. Also es war schon im Interesse der Mächtigen, dass die jungen Männer fit sind. Das hat ja auch zur Gründung des Internationalen Olympischen Komitees unter Pierre de Coubertin geführt. Und dann haben eben in England, das war zunächst in England, dann in Schottland und dann in anderen Teilen des britischen Empire, manche Unternehmer verstanden, ich kann was anfangen damit, ich kann auch Geld verdienen damit. Ich gewinne ein Image, das war auch sehr bedeutend. Einer der frühen Mannschaften kam aus einer Bierbrauerei und die haben natürlich für das Bier dann Werbung gemacht. Also diese Zusammenhänge, Werbung und Sport, die gab es auch schon ziemlich früh, aus ganz einfachen Gründen, weil es Zuschauer gab und die Zuschauer sind potenzielle Konsumenten.
Mhm. Und wie schnell ist der Fußball dann zu so einer sehr, sehr populären Sportart geworden?
Das hat eine Zeit lang gedauert. Der Fußball wurde in erster Linie verbreitet durch eben die Briten, vor allem die Engländer. Auch zum Teil über die Schweiz, weil viele junge Briten in der Schweiz im Internat waren in den späten Jahren des 19. Jahrhunderts. Da sind sie eben dann auf die Berge gestiegen, haben sie den Skeleton erfunden und diese Sachen. Und die haben gekickt dort. Und dann haben sie mit Schweizern gekickt. Einer davon hieß Hans Gamper. Und der war dann der Juan Gamper, der den FC Barcelona gegründet hat. Mhm. Und über Schweizer ist der Fußball dann auch nach Italien gekommen, aber vor allem über Briten. Und da die Briten ja ein Weltreich hatten, haben sie den Fußball überall hin mitgenommen. In Brasilien hat ein junger Mann aus England namens Charles Miller, der aus verschiedenen Gründen nach Brasilien gekommen ist, Fußballer mitgehabt und hat dort das Fußballspiel initiiert, ähnlich in Argentinien. Also das zieht sich praktisch über die halbe Welt. Und es hat schon bis Anfang des 20. Jahrhunderts gedauert, dass dann mehr oder weniger überall, wobei überall in China nicht, in Indien noch nicht so sehr, aber in vielen Ländern der Welt schon Fußball gekickt wurde. In Wien waren es die Gärtner des Baron Rothschild, die zu kicken begonnen haben auf der Hohen Warte und die haben dann den First Vienna Football Club gegründet, die Vienna heute.
Ja. Ist ja schon auch spannend, weil begonnen hat es auf Colleges, also die britische Oberschicht. Und dann galt der Fußball oder gilt eh bis heute lange auch noch ein bisschen als despektierlich ausgedrückt Proletensport. Also bei mir ist es immer wieder so, dass, also ich bin großer Fußballfan, ich bin Arsenal-Fan, ich spiele gerne Fußball, ich schaue gerne Fußball, ich lese gerne über Fußball. Ich lese aber auch sonst gerne viele Bücher und viele Menschen halten mich für halbwegs intelligent. Und die sind dann oft so überrascht, was? Du interessierst dich für Fußball. Man würde eher erwarten, du verbringst deine Zeit im Theater, oder?
Ich habe mir gedacht, das ist schon lang vorbei nach meinen Beobachtungen. Also zum einen, um auf das zu antworten oder was zu erzählen, ich arbeite viel mit Schriftstellern, Schriftstellerinnen und es gibt einen, der in Österreich als einer der großen Avantgarde-Schriftsteller gilt und hat auch Fußball gespielt. Der hat bei Rapid mit Hans Krankl in der Jugendmannschaft gespielt und hat sich dann gegenüber seinen Kollegen der Avantgarde-Literatur immer geschämt. Und wenn die gemeinsam irgendwo hin sind, hat er sich heimlich auf dem Kiosk die Fußballzeitschrift gekauft und dann irgendwo heimlich gelesen. Aber das ist lange her. Und das mit dem Proletentum kenne ich aus Graz. Ich war in Graz im Internat und da hat es immer geheißen, Sturm Graz ist der Proletenclub und GAK ist die Elite. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber bei Sturm Graz spielt im Tor der Dr. Paulitsch. Dann haben sie gesagt, aber der hat ein Doktorat, aber Prolet ist er auch. Also das dachte ich mir, sei schon länger vorbei, weil nunmehr gibt es ja Untersuchungen und darauf habe ich in dem Buch Fans hingewiesen, das ich mit Ilija Trojanow geschrieben habe. Da haben wir die Fankultur in verschiedenen Sportarten genauer beobachtet und haben auch Studien gelesen. Und da heißt es, in Deutschland ist das Fußballpublikum wirklich ein Durchschnitt der Bevölkerung. Also da findet man Banker wie Zeitungsjungen, wollte ich sagen, aber das gibt es ja heute nicht mehr. Also man findet Banker wie Bäcker, man findet Uniprofessoren und Sandler. Also man findet wirklich einen Durchschnitt der Bevölkerung. Und mittlerweile sind auch knapp 40% des Fußballpublikums in Deutschland Frauen. Also das ist schon sehr durchmischt.
40% Frauen?
Ja, das sind, wobei es gibt natürlich Spiele, wo weniger sind, Spiele, wo mehr sind. Das ist ein Durchschnitt über die drei. Also
im Stadion.
Ja, das ist ein Durchschnitt der drei professionellen Ligen in Deutschland. Mhm. In Österreich kenne ich keine Zahlen. Aber jetzt, um auf das zurückzukommen, die Elite hat den Fußball ziemlich lang in der Hand gehabt, nicht nur als Eigentümer, und darüber werden wir auch reden müssen, wem der Fußball gehört, sondern auch als Spieler. Also die Spieler bis ungefähr 1900 kamen durchaus aus der Ober- und Mittelschicht. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist Brasilien, wo in der Unterschicht ja sehr viel farbige Menschen lebten und die aber zum Teil großartige Fußballspieler waren. Und das stellte in Brasilien einige politische Probleme. Also einfach gesagt, es dauerte bis etwa um 1900. Schwieriger war es in Deutschland, nämlich schwieriger als in der Habsburger Monarchie, weil man in Deutschland meinte, Fußball, das ist ein englischer Sport und das wollen wir nicht. Also wir wollen keinen englischen Sport. Deswegen haben die Deutschen eher Handball gespielt und haben eher gegen diese Fußballlümmelei, wurde das genannt, protestiert. Und in den ersten deutschen Nationalmannschaften, die gespielt haben, also erstes deutsches Endspiel war 1903 und da hat ein Verein im Endspiel aus Prag gespielt, weil ja Prag zum Teil deutschsprachig war. Also in den ersten deutschen Nationalmannschaften, die aus den verschiedenen Ländern zusammengesucht waren, also da gab es keinen Nationaltrainer, der die Burschen beobachtet hat, sondern man hat dort und dahin gefragt, kann der mitspielen oder der? Und das waren meist Studenten oder Leute, die studiert hatten. Also das war noch Anfang des 20. Jahrhunderts so. Und das hat sich dann insbesondere mit und nach dem Ersten Weltkrieg geändert, aus Gründen, die wir erklären können, aber schon ein bisschen vorher auch, weil der Fußball die Massen begeistert hat.
Und also es war in England auch so, glaube ich, also je mehr die Arbeiterschicht in den Fußball gekommen ist, desto eher hat sich die Oberschicht wieder gedacht, okay, machen wir doch was anderes.
Na, das stimmt nicht ganz. Mhm. Also es war ja so, dass bei den FA Cup Endspielen mindestens der Prince of Wales zugegen war. Also das hat die Oberschicht schon interessiert. Es sind dann schon tatsächlich Leute aus der Oberschicht zu anderen Sportarten übergegangen, aber mitunter haben die sowohl Fußball als auch Tennis gespielt. Ja. Sowohl Fußball als auch Golf. Geritten sind sie ohnehin. Also die Oberschicht hat in England den Fußball nicht ganz verlassen. Allerdings drängte dann die Mittel- und Unterschicht immer stärker nach. Und tatsächlich hat es dann immer weniger Spieler, vor allem gute Spieler aus der Oberschicht gegeben. Und auch aus einem einfachen Grund, weil die weniger talentiert waren.
Und auch weniger von ihnen gab. Oberschicht ist
meistens kleiner wie die. Außerdem, ja, tatsächlich. Mhm. Und die mussten ja dann auch in den Krieg ziehen. Also das Übliche von einem jungen Mann in Eton, Cambridge, Oxford war, dass er dann für das Empire gearbeitet hat. Darauf ist er ja trainiert worden.
Mhm. Weil du Brasilien zitiert hast, da war auch eine spannende Anekdote aufgeschrieben vom Friedenreich, ein begnadeter Kicker, der schwarz war und der Rassismus damals, wie auch heute, war enorm. Also viele Spieler haben sich weiß geschminkt, schreibst du im Buch, oder die Haare im Netz glatt gestrichen, damit sie auch ausschauen wie die Weißen. Fouls an Schwarze waren keine, also konnte man hintreten, wie man wollte. Und der Friedenreich, eben dieser Superkicker, der hat in einem Spiel 1914 zwei Zähne verloren. Und dann gibt es auch diese These, dass das Joga Bonito, das schöne brasilianische Fußballspiel, das teilweise eh nicht mehr so schön ist wie früher, dass das auch daher kommt, quasi als Selbstschutz, wenn man einfach diese Mobilität, dieses Ausweichen vom Gegner gebraucht, wenn man so brutal gefoult werden durfte damals.
Es gibt mehrere Gründe für das Joga Bonito. Aber ein Grund ist tatsächlich dieser. Wobei der Arthur Friedenreich hatte einen deutschen Vater, deswegen heißt er Friedenreich, und eine brasilianische, dunkelhäutige Mutter. Ich muss auch dazu sagen, wenn wir jetzt über dunkelhäutige Schwarze reden, in Brasilien gibt es ungefähr 200 Ausdrücke für Hautfarbe. Und wenn wir sagen, das ist ein Dunkelhäutiger, ist das in Brasilien völlig üblich. Man würde höchstens fragen, wie dunkelhäutig. Mhm. Der Arthur Friedenreich war deutlich kein Weißer. Und tatsächlich war es so, dass schon beim Straßenkick er aufpassen musste, was da seine Gegner mit seinen Füßen machen wollten. Der hat intensiv trainiert und war damals bei Weitem der beste Spieler und der kompletteste in ganz Südamerika. Manche meinen, das sei der damalige Pelé gewesen, um einen Vergleich zu haben. Und die hatten damals ja viel weniger Nationalspiele als zu Zeiten von Pelé oder gar heute. Und der hat wirklich sehr, sehr viele Tore geschossen. Dann kam Brasilien. Also in Brasilien war ja die Frage, was ist brasilianisch? Was ist die Brasilianität? Brasilidade heißt das. Und die suchten irgendwie eine Art von Identität. Das ging bis in die 30er Jahre. Und dann gab es einen Staatspräsidenten, der meinte, also wir sind nicht schwarz. Wir haben zwar Schwarze hier, aber wir sind wie Europäer, und hat verboten, dass dunkelhäutige Spieler in der Nationalmannschaft spielen. Und schon haben sie alles verloren. Also auf jeden Fall die Südamerika-Meisterschaft haben sie damals verloren, und dann hat er das rückgängig gemacht. Das hat tatsächlich dazu geführt, wie du sagst, also manche haben sich dann Reismehl ins Gesicht gegeben, manche haben Haarnetze getragen, und tatsächlich haben die Schiedsrichter gegen dunkelhäutige Spieler Fouls nicht oder kaum gepfiffen. Das heißt, die mussten wirklich einen Spielwitz entwickeln. Die mussten technisch besser sein, damit sie nicht dauernd eine auf die Haxen kriegen. Die haben dann auch ein Zusammenspiel entwickelt. Und dann kamen besondere Situationen in den 30er Jahren, sodass sie dieses Joga Bonito noch ausgebaut haben. Aber ursprünglich kommt es tatsächlich daher.
Sehr spannend. Du hast den Ersten Weltkrieg jetzt schon zweimal zitiert. Was ist der Konnex zum Fußball? Was hat sich da verändert?
Naja, das Interessante ist, dass ja diese ganzen Sportbewegungen, es geht ja nicht nur um Fußball, sondern auch um die olympische Bewegung und alle diese Sportbewegungen, die sich internationalisiert haben, das heißt, sie haben sich nicht nur nationale Verbände gegeben und Regeln, sondern sie wollten ja auch gegen die Nachbarn spielen, also gab es dann bald internationale Verbände. Und das Internationale Olympische Komitee ist 1894 in der Sorbonne in Paris gegründet worden. Das ist ja auch von wegen Elitismus interessant. In der bekanntesten Universität des Landes gründet man den Sportverein. Der Gründer Pierre de Coubertin hat extra erklärt, man habe, also Frankreich, hat 1870-71 den Krieg gegen Preußen und dann die Deutschen verloren. Und jetzt, das sei, weil die Jugend des Landes körperlich nicht fit sei und man müsse sie körperlich fitter halten. Und dann hat er, wenn heute behauptet wird, das Olympische Komitee sei nie politisch gewesen, schon bei der Gründung war es politisch, weil er die Deutschen nicht eingeladen hat, weil das waren die Feinde. Das waren dann auch die Feinde im Ersten Weltkrieg. Und im Olympischen Komitee ist es noch deutlicher zu bemerken wie beim Fußball. Da waren ziemlich viele Generäle Mitglieder des Olympischen Komitees und davon haben einige erklärt, so, jetzt Krieg und jetzt Schluss mit Sport, jetzt Burschen auf an die Front. Beim Fußball war es ähnlich und dann gibt es ein paar Mythen. Also Sport ist voller Mythen. Ein Mythos ist, dass 1914-15 zu Weihnachten an der Front am 24. Dezember Ruhe herrschte und dann hat einer einmal irgendwie eine Kerze oder was weiß ich was hochgehalten, darauf wurde nicht geschossen und dann sind sie sich langsam näher gekommen, die einen und der anderen an der Front und einer hatte einen Fußball mit und dann haben sie gegeneinander gekickt. Also diesen Mythos gibt's und es gab tatsächlich historisch betrachtet ein Spiel oder Spiel, einen kurzen Kick. Aber was das Wesentliche ist, im Ersten Weltkrieg sind ja Millionen Männer gefallen oder getötet worden. Das heißt, sehr viel im Hinterland ist an den Frauen sowieso hängen geblieben. Die sind dann auch in die Fabriken. Und das war ein wesentlicher Schritt für ein Versuch einer Gleichberechtigung. Zuvor hatten ja die Frauen praktisch nirgendwo Wahlrecht. Und da begannen Frauen auch Fußball zu spielen. Mhm. Und da gab es in England dann Matches, wo die Frauen gespielt haben und 50.000 Zuschauer waren. Sobald der Erste Weltkrieg vorbei war, haben die Verbände den Frauen das verboten, weil die Frau gehört in die Küche oder sonst wo hin, aber nicht aufs Fußballfeld, meinten sie. Eine andere Auswirkung, die Männer, die Fronturlaub hatten, brauchten dringend irgendeine Art von Unterhaltung. Und da gibt es Bilder aus den Stadien, wo ziemlich viele Soldaten und auf den Rängern sitzen. Die andere Frage ist, wer hat dann überhaupt noch gekickt? Also das war dann für die Organisation des Spiels nicht mehr ganz einfach. Und das hat dann auch bewirkt, dass die Industrien sehr viel erfunden haben für den Krieg, sehr intensiv gelaufen sind und es blöderweise, muss man sagen, durch den Krieg eine technische Entwicklung gegeben hat und auch eine Entwicklung der Massenphänomene, der Massenmedien. Die Zeitungen hatten wesentlich mehr Auflage. Es ist dann bald nach dem Ersten Weltkrieg das Radio verbreitet worden und das hat ganz wesentlich beigetragen zur Entwicklung des Fußballs. Es gab dann bald nach dem Ersten Weltkrieg allein in Wien 3-4 verschiedene Sportzeitungen, die täglich erschienen sind. Also die Verbreitung der Massenmedien hat auch mit dem Ersten Weltkrieg zu tun und die Verbreitung des Fußballs mit den Medien.
Das ist ganz spannend, weil Frauenfußball ist ja dann wieder deutlich geschrumpft und auch die Nazis haben scheinbar ein Problem gehabt mit Frauenfußball. Du schreibst 1938 mit dem Einmarsch ist in Österreich gleich die Damenfußballunion verboten worden und auch noch 1955 hat der DFB, also Deutscher Fußballverband, den Vereinen verboten, Frauenteams zu gründen, weil sie da dem Kampf um den Ball die weibliche Anmut verschwindet und das zur Schaustellen des Körpers Schicklichkeit und Anstand verletzt. Klingt ja ein bisschen mehr nach Afghanistan wie nach Deutschland, aber das ist krass, wie lange das noch...
Ja, also wenn wir uns die Kulturgeschichte anschauen, dann klingt aus diesen Jahren vieles nach Afghanistan, insbesondere was die Rechte der Frauen betrifft. Wir dürfen nicht vergessen, das Frauenwahlrecht kam in Österreich 1919, in Frankreich überhaupt erst 1944. Das heißt, nachdem die Alliierten und die Franzosen das Land zum Teil wieder befreit hatten, hat man den Frauen endlich das Wahlrecht gegeben. Und das betrifft ja nicht nur den Fußball, sondern insgesamt den Sport. Der Baron de Coubertin wollte nie, dass Frauen an den Olympischen Spielen teilnehmen. Oder nur in den sehr elitären Sportarten. Es gab frühzeitig bei den Olympischen Spielen das Eiskunstlaufen für Frauen, das war total elitär. Das war beim Adel der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts total in. Oder Reiten, das ging auch noch irgendwie, weil bei den englischen Fuchsjagden sind auch die Baronessen mitgeritten. Und in allen anderen Sportarten kam man mit den heute seltsam klingenden Argumenten, dass das ja für den weiblichen Körper und für die Geburtsfähigkeit nicht gut sei. Und da kommen wir wieder auf den Krieg. Der Krieg braucht Leute. Und wenn keine Leute geboren werden, dann kann man schlecht Krieg führen. Also die Frauen mussten schauen, dass Leute für den Krieg da sind, einfach gesagt. Dann entsprach das sowieso den Normen der Gesellschaft und des guten Tons, dass die Frauen für die Kinder sorgten. Und dann hieß es einfach, beim Sport werden die Gebärwerkzeuge oder Gebärkörperteile beschädigt oder sonst was. Anmutig sei es auch nicht. Also da gibt es jede Menge Geschichten in vielen Sportarten und beim Fußball. Beim Fußball haben verschiedene Verbände Frauenfußball verboten. Frauen haben sich gewehrt. In Frankreich wurde dann auch ein Olympiakomitee für Frauen gegründet in den 20er, 30er Jahren. Die haben dann dort und da gekickt. In manchen Ländern ging es ein bisschen länger, aber das war dann im Grund bis in die 60er, 70er Jahre fast ein Untergrundsport. Und als es dann erlaubt wurde, konnte man die Unterschiede auch deutlich feststellen. Zu einer Zeit, als die deutsche Männernationalmannschaft Europameister wurde und dafür pro Kopf und Nase einige hunderttausend D-Mark bekommen hat als Siegesprämie, waren die deutschen Frauen Europameisterinnen zum ersten Mal und haben dafür ein Kaffeeservice bekommen. Die Unterschiede sind heute noch sehr stark und es gibt auch andere Unterschiede, die interessant sind, aber das lassen wir jetzt einmal.
Aber bleiben wir gleich noch bei den Geschlechterrollen. Ich möchte ein Zitat vorlesen von dir. Du schreibst, das Fernsehen zeigt Matches als maskuline Melodramen. Der Manager dominiert die Fußballwirtschaft, die Verbände sind Lobbys alter Männer. Einige Kicker wirken mit ihren tätowierten Äußeren wie Piraten und ähneln so dem starken Bild des unabhängigen Freibeuters. Fanclubs gleichen Männerbünden, die soziale Gegensätze intern scheinbar auflösen, dafür extern umso heftiger aufflammen lassen. Ist ja schon interessant. Ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren, wie die ersten Frauen im deutschen Fernsehen Fußballmatches moderiert haben, wie groß der Aufschrei, was das für Debatten waren. Und bis heute ist es eigentlich so, also es hat sich ja doch sehr vieles zum Besseren verändert in diesem Bereich. Aber dass im Fußball zum Beispiel Homosexualität oder Bisexualität noch immer komplettes Randphänomen ist und darüber eigentlich nicht gesprochen wird. Und rein statistisch muss es ganz viele nicht-heterosexuelle Spieler geben, aber sieht man selten den Fußballprofi Hand in Hand bei irgendeiner Veranstaltung mit dem Partner. Ja, also kannst du ein bisschen über Männlichkeit, Geschlechterrollen?
Ja, da gibt es ein paar interessante Beobachtungen. Also zum einen, mein Zitat ist, das Buch ist 2014 erschienen, das Taschenbuch dann zwei Jahre später, 2016. Und dieses Zitat ist aus dem Jahr 2014 spätestens. Ich weiß nicht genau, wann ich das geschrieben habe. Das heißt, das ist jetzt 12 Jahre her. Da stimmt vieles, aber nicht alles. Also was die Fanclubs betrifft, stimmt's gar nicht mehr. Meine Beobachtungen gehen eher nach Deutschland, weil es da mehr statistisches Material gibt und weil die Fanclubs viel größer und virulenter sind. Man kann in Österreich die Zeitschrift Ballesterer befragen, die kennen sich da sehr gut aus, aber es gibt einfach viel mehr Material in Deutschland. Und in Deutschland gibt es eine sehr große, sehr interessante Fanvereinigung, die heißt Unsere Kurve. Und die Obfrau, Präsidentin, keine Ahnung, wie der Titel wirklich hieß, also an der Spitze dieser Vereinigung war lange Zeit Helen Breit aus Freiburg im Breisgau, eine tolle Frau und tolle Fanvertreterin, die dann auch die Fans im Deutschen Fußballbund vertreten hat. Und mittlerweile stimmt das so nicht mehr, dass die Fans durchaus nur von Männern geleitet würden. Man muss unterscheiden. Es gibt manche Ultras, die wollen keine Frauen und die nehmen keine Frauen auf bei den Ultras. Oder es gibt die Hooligans, da sind selten Frauen dabei. Aber das sind Minderheiten der Fanclubs, die aber leider am deutlichsten sichtbar sind, weil die den großen Krawall machen und weil die die Gewalt mitbringen. Aber Fanclubs können durchaus auch ganz anders funktionieren. Ich kenne ganz gut die Zustände bei Eintracht Frankfurt, wo jetzt wieder ein Österreicher Trainer ist, nämlich Adi Hütter, den ich sehr gut kenne. Und dort sind sehr viele Fanclubs, die wirklich also einen Durchschnitt der Gesellschaft abbilden. Oder es gibt einen Fanclub bei Bayern München. Das waren diejenigen, die darauf hingewiesen haben, vor etwa 10-12 Jahren, dass Bayern München in den 30er Jahren einen Präsidenten hatte, den Herrn Landauer, der ein jüdischer Münchner gewesen ist und den Verein geführt hat und den die Nazis entfernt haben, sodass die Spieler von Bayern München, der Landauer war dann in der Schweiz und die haben ein Spiel in der Schweiz gehabt und sind ihn alle besuchen gegangen, weil das eine mythische Figur war. Darauf mussten die Ultras hinweisen. Also weder Franz Beckenbauer noch Karl-Heinz Rummenigge oder sonst wer hat da, oder Uli Hoeneß hat darauf hingewiesen, das haben die Fans gemacht. Also das ist heute durchaus differenzierter als zu der Zeit, als ich das geschrieben habe. Unglücklicherweise gibt es ja das Fernsehen, das dann Bilder von den Tribünen zeigt. Und diese Bilder, muss man wissen, sind von den Verbänden kontrolliert. Und da sieht man dann sehr oft Männergruppen und auch wenn es im Winter 0 Grad hat, die mit bloßem Oberkörper und dicken Wampen dastehen. Und das ist ein Bild von Fans, das existiert, aber nicht einen Durchschnitt der Fans zeigt.
Aber trotzdem repräsentiert, obwohl sich da ja auch viel ändert, der Fußballer trotzdem noch so ein eher traditionelles Männerbild, oder würdest du das nicht so teilen? Also was die Sexualität betrifft, fällt es halt schon arg auf. Also Thomas Hitzlsperger hat sich mal geoutet vor langer Zeit und seitdem glaube ich niemand mehr.
Ja, das ist der zweite Punkt, auf den ich hinaus wollte. Es ist interessant, dass in den Medien beim Frauenfußball es geradezu gern berichtet wird, wenn zwei Frauen heiraten. Und das wird ganz offen gesagt, das sagen die Spielerinnen offen. Man weiß, dass die Frau X mit der Frau Y lebt. Man weiß, dass die ein Kind adoptiert haben. Das geht alles durch die Medien, nur bei Männern geht es nicht. Und das ist eine interessante Unterscheidung. Und es hängt auch mit was anderem zusammen. Es gibt einen sehr interessanten Film, ich glaube aus dem Jahr irgendwie 2006 oder 2008. Da ist die deutsche Frauennationalmannschaft gefilmt worden während der WM in China. Die wurden damals Weltmeisterinnen. Und da sieht man, dass die Frauen in ihrer Freizeit studieren, Skripten mithaben. Lernen, miteinander diskutieren. Und wenn man sich dann anschaut, wie viel von denen damals das Abitur hatten, dann kommt man drauf, dass das eine erkleckliche Anzahl war. Wenn man sich anschaut, bei den Männern zur gleichen Zeit, dann waren es ganz wenige, die Abitur hatten. Und es gibt ja auch den Film von Sönke Wortmann, und ich glaube, der hat auch den Film über die Frauen gemacht, über das Sommermärchen 2006. Und der ist auch mit der Männernationalmannschaft mitgefahren. Da sieht man nie, dass einer liest. Und kürzlich, vor ein paar Monaten, gab es eine Vorankündigung einer Dokumentation im ORF, glaube ich, war das, über einen österreichischen Kicker, und der jetzt in der Nationalmannschaft spielt. Und da hieß es, der hat ein ganz besonderes Hobby. Da habe ich gedacht, was wird das sein? Und die Auflösung war, der liest. Also Lesen ist ein besonderes Hobby für einen Fußballkicker. Nun erklärt sich das auch schon zum Teil, weil die Strukturen für die jungen Männer viel intensiver und breiter sind als für die jungen Frauen. Also da gibt es die Sportklassen, das Sportgymnasium und dann gibt es schon für die Sechsjährigen das Dauertraining und so weiter. Und die leben viel früher in der Fußballblase als die Frauen. Aber da zwischen den Männern und Frauen im Verhalten unterscheide ich schon sehr deutlich.
Und du schreibst, der Fußball ist oft auch ein Spiegel der Gesellschaft oder gesellschaftlicher Entwicklungen und die, so das Aufstreben des Feminismus spiegelt sich jetzt auch im Aufstreben des Frauenfußballs in vielen Ländern.
Ja, also um kurz noch auf Hitzlsperger zurückzukommen, das ist ja auch eine Art Spiegel der Gesellschaft, weil es aus Gründen, die wir uns überlegen könnten, offensichtlich medial und in der Gesellschaft eher akzeptiert wird, dass Frauen sich als Lesbierinnen oder anderweitig outen, denn als Männer. Und die Befürchtung ist dann bei den Männern, da ja viel mehr Leute im Stadion sind und dadurch auch viel mehr Hooligans oder andere, dass sie dadurch Nachteile hätten. Wenn ich ins Fußballstadion gehe, bin ich oft entsetzt, was da rassistisch passiert und was da für Beschimpfungen sind. Das zum Beispiel gibt es beim Volleyball überhaupt nicht. Und dann kann man sich überlegen, warum das so ist. Und ein Grund ist, dass da wesentlich mehr Publikum ist. Und tatsächlich ist das schon bis zu einem gewissen Grad ein Spiegel einer Gesellschaft. Man darf den Vergleich, finde ich, nicht überdrehen. Es gibt ein Buch, das erklärt, dass es immer einen Zusammenhang gibt zwischen einem deutschen Bundeskanzler und einem deutschen Bundestrainer. Also als Helmut Kohl Bundeskanzler war, hat es gepasst, dass Franz Beckenbauer Bundestrainer war und so weiter. Das führt viel zu weit und das sind Gedankenspielereien. Aber Spiegel der Gesellschaft jedenfalls. Also wenn wir uns ansehen, wie die faschistischen Gesellschaften entstanden sind und was der Fußball für eine Rolle spielt, dann können wir das sehr gut feststellen.
Noch zu diesem Punkt, dass das im Volleyball auf der Tribüne nicht passiert, im Fußballstadion schon. Also, wie schon gesagt, ich bin großer Arsenal-Fan, gerade Meister geworden, war ein schönes Jahr für mich.
Ich gratuliere dir sehr herzlich und insbesondere zu deinem Beitrag dazu.
Ja, ich war im Stadion und habe mit angefeuert.
Du warst in London im Stadion?
Mhm. Na toll, über den Fanclub in Wien kriegt man da Tickets. Ja, schönes Ereignis. Auch ein schönes, eine meiner Lieblingsdinge am Fußball ist, man sitzt im Stadion. Ich war da neben mir lauter Fremde, Arsenal schießt ein Tor, plötzlich sind es keine Fremden mehr, weil man liegt sich in den Armen und man springt sich gegenseitig an.
Ja, warte, da erzähle ich auch kurz was, weil für das Fansbuch waren wir bei verschiedenen Sportarten, also zum Beispiel auf der Streifen in Kitzbühel, wir waren bei Cricket Indien gegen Pakistan, wir waren bei Wimbledon und ich war bei Alpe d'Huez Tour de France und ich war in Dortmund in der gelben Wand. Ja. Und zwar Dortmund gegen Schalke.
Ja, wow.
Die gelbe Wand ist, muss ich vielleicht sagen, die größte Stehplatztribüne Europas, sehr steil und die Farben von Dortmund sind gelb, deswegen gelbe Wand. Und ich bekam vom Borussia Dortmund eine Karte fürs ganze Stadion, ich hätte überall hin können und ich habe gesagt, ich möchte in die gelbe Wand. Ich bin noch nie so eng gestanden wie dort und ich war sofort ein Teil der gelben Wand. Ich habe sofort dazugehört. Und wie das zuging, kann ich mir bis heute nicht erklären. In dieser Enge, also enger wie in der U-Bahn bei Stoßzeit, steht man dort, gibt es Leute, die mit Bier sechser Tragerln herumgehen. Und kaum stand ich, hatte ich ein Bier in der Hand. Also man gehört so dazu, dass man gleich das Bier kriegt. Das Bier braucht man dort, weil wenn ein Tor für Borussia fällt, schmeißen alle das Bier in die Höhe und es regnet Bier, weil ja das noch zum Teil voll ist. Also tatsächlich, und das ist ein Phänomen des Fußballs, man gehört sehr schnell dazu und das macht auch den Erfolg des Fußballs aus.
Und das ist auch so ein menschliches Grundbedürfnis oder Teil einer Gruppe zu sein.
So ist es, ganz so ist es. Also da fährt man zu Arsenal und man gehört dazu.
Mhm.
Und wie viele Engländer waren da noch oder Londoner?
Ja, nicht so viele, glaube ich. Ja, wirklich, es ist sehr, sehr international.
Und habt ihr mitgesungen?
Ich kann nicht mitsingen, ja.
Ah ja, weil in Dortmund haben mir die Fanvertreter erklärt, dass sie mittlerweile, und das war jetzt vor 4, 5 Jahren schon, haben sie mir erklärt, dass es mittlerweile sehr viele Leute von den britischen Inseln gibt, die nach Dortmund fliegen zum Spiel, weil sie dort noch die Stimmung haben, die sie in ihrem Stadion nicht mehr haben, weil in ihrem Stadion lauter Touristen sind.
Ja, so wie ich. Ja. Oh, sorry for that.
Ja, mitsingen tust du auch nicht.
Ja. aber nochmal zurück zu diesem Thema. Im Volleyball geht es nicht so zu wie im Fußball. Ich kann mich erinnern, ich gehe gerne auch, also viele Freunde von mir sind Rapid-Fans und gehe gerne mal auf den Block West, was auch so fast religiöse Erfahrung ist, dort mitzusingen. Aber auch dort, also was da geschimpft wird, was da rassistisch und homophob geschimpft wird, ist furchtbar. Und bei meinem letzten Besuch ist hinter mir ein Mann gestanden, ein älterer, der einen rassistischen Spruch losgelassen und dann habe ich mich umgedreht und gesagt, das ist aber nicht notwendig und der hat mir dann fast einen in die Goschen gehauen. Also so viel man gehört zusammen oder man ist ein Teil einer. Ja, aber woran liegt das? Du hast gesagt, das ist eine größere Masse, weil man in der Masse runtergeht oder ist es das Milieu anders dann teilweise im Fußballstadion? Man muss eh dazu sagen, 99% der Menschen im Fußballstadion führen sie nicht so auf, aber mancher hat schon.
Ja, das ist schon richtig. Also wenn wir uns überlegen, wie viele Leute im Stadion sind, bei Rapid ist es nicht so viel, aber in Frankfurt sitzen 60.000. Und wenn sich da 200 aufführen, ist das sofort bemerkbar. Und das sind wenige Prozent von 60.000. Natürlich stellt das Probleme, aber die Frage ist schon, warum es gerade im Fußball so ist. Und da spielt eine Erfahrung eine Rolle, die mitschwingt über die Jahrzehnte, weil Masse und Macht immer irgendwie zusammenhängt und Macht sehr stark zu Gewalt neigt. Die Macht kann das staatlich regeln. Also da gibt es dann die staatliche Macht und die führt dann unter Umständen in Kriege oder in sonstige Polizeiaktionen oder so irgendwie. Und die Masse, da gibt es ein hochinteressantes Buch von Elias Canetti, Masse und Macht. Die Masse neigt zur Entladung. Und insbesondere, wenn die Emotionen hochgehen, wenn die Identifikationen stark sind. Und im Fußball sind die Identifikationen so lang, so stark gewachsen, dass jeder Mensch, der nur irgend mit Fußball zu tun hat, in Österreich weiß, wer die Grünen sind und wer die Violetten sind. Und das ist in anderen Ländern auch so. Also ich habe lange in Frankreich gelebt, da war das genauso. Und dann entwickeln sich, Erfahrungen, die sich ausdrücken. Also als ich in Nantes, ich war und bin immer noch Anhänger des FC Nantes, die haben damals großartig gespielt und die Fans in Nantes, die waren sehr in Ordnung. Ich war viel im Stadion, das war kaum rassistisch, kaum wirklich hart gegen die Gegner, aber man wusste, wenn die aus Paris kommen oder die aus Marseille kommen, dann wird's wild. Und man hat auch bei Rapid-Fans das Mitschwingen, dass es da diese Traditionen gibt. Und dann kommen die Derbys dazu. Also wenn es dann Rapid gegen Austria geht, dann geht es wirklich um Identifikation. Und dann spielen die Männerbilder eine Rolle. Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das Männerbild, das wir immer noch haben, ist ein Bild der harten Körperlichkeit, um nicht zu sagen der gewaltsamen Körperlichkeit. Das Frauenbild, das wir haben, ist ganz anders. Und Männer verhalten sich mehr oder weniger bewusst auch stark nach den Männerbildern, die sie mitbekommen, und Frauen sehr stark nach Frauenbildern, die sie mitbekommen. Und nun hat man diesen Fußball, der am meisten Masse bewegt, der am meisten Emotionen bewegt. Die Emotionen werden am meisten von den Medien geschürt. Ich merke jetzt, wie bei der WM die Emotionen in Österreich von den Medien transportiert, geschürt werden. weil die Medien auch meinen, sie haben dadurch mehr Publikum. Also das wird aufgebauscht und aufgebaut und das drückt sich dann eben so aus. Und wenn das Ich-Gefühl und das Wir-Gefühl besonders stark ist, wir Rapid, dann drückt sich das gegen die anderen aus und das wird dann sehr schnell auch rassistisch, aber kann bei Rapid genauso ein Steirer als was weiß ich was beschimpft werden. Mhm. Also es werden die anderen dann sehr schnell die ganz anderen. Mhm. Und beim Fußball merkst du das an den Symbolen, an den Gesängen. Und um auf das zurückzukommen, was du von religiös gesagt hast, der Fußball bzw. die Fußballinszenierung hat sehr viel von Liturgie übernommen. Also Fußball ist nicht eine Ersatzreligion, weil es kein Transzendentales gibt, also kein überirdisches.
Keine, bei Messi könnte man schon drüber
reden. Also das deutlichste Beispiel wäre ja Maradona gewesen. Also wenn man sich anschaut, wie der gestorben ist, was da in Buenos Aires los war, das hat Züge von Liturgie, aber nicht das Transzendentale. Also ich kann nicht durch Messi oder Maradona in den Himmel aufsteigen. Durch die katholische Kirche kann ich das aber. Das heißt, Fußball ist nicht Ersatzreligion, sondern es ist Religionsersatz. Also ich kann anstelle der Religion ins Fußballstadion gehen. Der Vorteil beim Fußballstadion ist, in der Religion habe ich jeden Sonntag bei jeder Messe ungefähr das Gleiche. Beim Kicken weiß ich nicht, was am nächsten Sonntag passiert. Und vor allem, wenn ich verliere, dann habe ich immer die Hoffnung, dass ich am nächsten Sonntag gewinnen kann. Wobei ich Sonntag sage, da spielt man schon lange nicht mehr oder nicht mehr alle Spiele. Aber tatsächlich, wenn man sich das genau ansieht, gibt es sehr, sehr viele Elemente der Liturgie. Den gemeinsamen Einzug, die Hymne, den Pokal in die Höhe. Also da gibt es sehr, sehr viele Elemente, die aus der Messe übernommen wurden. Und das schafft Gemeinschaft. Es
ist immer so ein schmaler Grat, diese Gemeinschaft, wie du auch beschrieben hast. In der Politikwissenschaft spricht man auch von exkludierendem und inkludierendem Nationalismus. Weil Nationalismus per se ist ja nicht schlecht, wenn man schafft, also jetzt meine Meinungsäußerung, wenn man schafft, so ein Wir-Gefühl in einen größeren Raum zu schaffen, dann können wir auch sagen, okay, hier haben Gesetze, wir müssen uns alle dran halten und wir können ein Pensionssystem schaffen und deshalb zahle ich jetzt einen Teil meiner Podcast-Einnahmen, zahle ich in die Sozialversicherung und der Pensionistin in Vorarlberg, die ich nicht kenne, kriegt dann die Pension ausbezahlt und irgendwer macht das dann mal für mich. Also so dieses Wir können zusammen, das hat ja auch was Positives, schlägt aber dann oft auch über in wir als Gruppe sind besser als ihr, die anderen, die Ausländer, die Deutschen. Da bin ich im Fußball ist es genau dasselbe, oder?
Ja, da möchte ich präzisieren.
Bitte.
Nationalismus halte ich nicht für gut, Solidarität halte ich für großartig. Nationalismus hat uns ab dem 19. Jahrhundert in alle Kriege geführt. Nationalismus bedeutet, dass das Wir-Gefühl innerhalb enger Grenzen beschränkt wird und automatisch sich gegen andere wendet. Wenn ich Solidarität nehme, dann hat Solidarität grundsätzlich keine Grenzen. Das kann man in einer kleineren und größeren Gruppe machen. Aber ich finde Nationalismus wirklich nicht gut, vor allem wenn wir historisch betrachten, was damit geschehen ist. Äußerst wichtig, und ich komme da mit einem Buch, das ich am Ende empfehlen werde, darauf zurück, äußerst wichtig ist Solidarität. Und Solidarität richtet sich ja nicht gegen die anderen, sondern die Solidarität will, dass die eigene Gruppe etwas erreicht. Interessanterweise entwickelt sich Solidarität sehr stark bei Katastrophen. Das hat man in letzter Zeit beobachten können. Also, und tatsächlich, Fußball und Sport arbeitet mit Nationalismus. sonst würde es nicht diese Nationalmannschaften geben, sonst würde es nicht die Nationenwertung bei den Olympischen Spielen geben. Und da kann man in der letzten Zeit, was heißt in der letzten Zeit, seit 20 Jahren medial beobachten, wie stark das weiter geschürt wird. Vor 20, 25 Jahren hat sich kein Athlet, keine Athletin beim Sieg in die Nationalflagge gehüllt. Das ist neuerdings, also seit etwa 20 Jahren, und das wird immer weiter aufgestachelt. Da kann man sich fragen, wer Interesse dran hat, und das führt dann tatsächlich dazu, dass man sich immer stärker gegen die anderen wendet. Und im Extremfall, ich habe das vorhin einmal erwähnt, hat das dazu geführt, dass der Krieg in Jugoslawien im Stadion begonnen hat. Bei einem Match in Zagreb zwischen Dinamo Zagreb und Partizan Belgrad sind die Fans aufeinander losgegangen, die Kicker und die Fans. Und die Ultra-Fangruppen sind praktisch vom Stadion direkt an die Front abmarschiert. Und noch heute gibt es Beziehungen intensiver Art in Serbien zwischen den Ultras, der dortigen Mafia und der Politik. Also es hat der Fußball zu solchen Phänomenen geführt, die wirklich extrem gewalttätig geworden sind.
Mhm. Du hast auch beschrieben in deinem Buch, wie also die Verbindung von autoritären Strukturen, autoritären Regimen und Fußball und Masse. Hast auch schon beschrieben, so die, wie der Fußball zum Massenphänomen wurde, ging es auch darum, dass das Radio als Medium entstanden ist, das der nicht nur den Fußball populär gemacht, sondern haben auch die Nazis sehr gut für sich zu wissen vermocht, zu verwenden vermocht. Und beschreibst einige Beispiele, Mussolini, die Nazis, aber auch jüngeres Beispiel, die Taliban, die Hinrichtungen im Stadion in Kabul durchgeführt haben, oder, was ich auch überhaupt nicht wusste, Santiago Bernabeu, nachdem das Real Madrid-Stadion benannt wurde, war in der Franco-Zeit, in, also Spanien war ja bis in die 70er Jahre eine Diktatur, geschrieben, dass der Verein hat also so Teil einer Fußballfront und man leistet auch Dienst an der Nation. Pinochet, der chilenische Diktator, hat zigtausende Gefangene im Stadion gehalten. Also diesen Konnex Fußball, Masse, autoritäre Strukturen gibt es auch schon sehr lange.
Ja, der Erste, der das umfassend verwendet hat, war Mussolini. In der Diktatur hat Mussolini verstanden, dass er den Sport benutzen kann, und hat das nicht nur mit dem Fußball gemacht. Und das hat für Italien Siege gebracht in verschiedenen Bereichen. Also Boxweltmeister Carnera, die Radasse, die Tour de France gewonnen haben, Fausto Coppi. Und dann war die Fußball-Weltmeisterschaft 1934, es war die zweite Weltmeisterschaft, die erste war in Uruguay. Auch in Uruguay hat man verstanden, dass das politisch was bringen kann. Das war zum 100. Jubiläum der Staatsgründung. Nur sind da europäische Mannschaften kaum hingefahren. Und die erste große Weltmeisterschaft war dann 1934 in Italien. Und Mussolini hat entsprechende Stadien bauen lassen, die er entsprechend benannt hat. Das Stadion in Rom hatte im Namen, im offiziellen gleich zweimal das Wort National, also Nationalstadion der nationalen faschistischen Bewegung oder so irgendwie hieß das übersetzt. Dann ließ er die Stadien auch so bauen, dass er an die Antike erinnert hat, mit antiken Statuen, und hat sich selbst als Cäsar in der Arena inszeniert. Und das ging so weit, dass er bei dieser Fußballweltmeisterschaft 34, und das war auch das Pech für das damalige österreichische Wunderteam, einfach, wenn die Italiener nicht gut genug waren zu gewinnen, das Spiel gekauft hat. Sprich, der hat Schiedsrichter bestochen. Und wie die Zustände damals waren, ist aus heutiger Sicht ja wirklich lustig. Denn von etwa 20 Schiedsrichtern waren, glaube ich, 12 aus Italien selber. Also Mussolini hat das so organisiert, dass Italien Weltmeister werden muss und hat das auch entsprechend in seinen Reden ausgedrückt. Das haben dann Stalin und Hitler bestens verstanden. Hitler hat dann die Olympischen Spiele 36 nach Deutschland geholt, im Winter nach Garmisch-Partenkirchen, im Sommer nach Berlin. Ursprünglich ausgemacht war es ja mit dem IOC, bevor die Nazis an die Macht kamen. Und innerhalb der Nazis gab es eine Debatte, machen wir das oder nicht? Und ursprünglich wollte Hitler gar nicht, bis ihm mitgeteilt wurde, wahrscheinlich von Goebbels, was man da mit den Massen machen kann. Man braucht sich nur den Film von Leni Riefenstahl anzuschauen, dann weiß man, wie das instrumentalisiert wurde. Und andererseits interessant war, wie das im Kommunismus von Stalin gehandhabt wurde. Dort galt Sport prinzipiell als Sieg des Kollektivs, weil es ging ja alles um das Kollektiv, sodass man beim Fußball keine Torschützen nennen durfte, sondern es hat immer das Kollektiv die Tore geschossen. Also die Diktatoren haben sehr gut verstanden, wie man Fußball verwendet. Und du hast völlig recht, man hat das dann bei Pinochet gesehen, man hat das in anderen Ländern gesehen. Also sobald Massen zusammenkommen, mit Emotionen zusammenkommen, kann man das politisch nützen.
Wir haben schon über ein paar Phänomene gesprochen, die man im Fußball sieht, aber auch sonst wo, den Feminismus, Nationalismus. Ein Phänomen, über das wir auf jeden Fall auch sprechen müssen, ist Kommerzialisierung, Globalisierung, Kapitalismus oder Turbokapitalismus. Und da hat sie auch, du bist schon lange Fußballfan, ich kenne es eigentlich kaum mehr anders. Aber da hat sich im Laufe deines Lebens auch sehr viel verändert im Fußball.
Ja, du kennst das nicht wirklich anders, aber im Laufe meines Lebens hat sich da wirklich viel verändert. Die Zustände in den, ich war zum ersten Mal im Stadion in Graz, wahrscheinlich etwa 1965 oder so. Und da war das schon noch völlig anders, auch medial. Einfach gesagt, kam der Neoliberalismus und damit kam Markt, 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 Geld, Geld, Geld. Und mittlerweile ist der Fußball ein enormes Geschäftsmodell, wo einige enorm verdienen und wo enorm viel Geld unterwegs ist, das hochproblematisch ist und zum Teil obszön. Was sagt es über eine Gesellschaft, wenn ein durchschnittlicher Spieler der Bundesliga in Deutschland 10 bis 20 Mal so viel verdient wie der Bundeskanzler? Was sagt das über unsere Wertigkeiten? Das bedeutet, unsere Gesellschaft ist ein durchschnittlicher Fußballkicker wichtiger als ein politischer Mensch, der Verantwortung für den ganzen Staat hat. Was sagt das, und das kann man insbesondere bei der Corona-Epidemie beobachten, wenn ein durchschnittlicher Fußballkicker 150 bis 200 Mal mehr verdient als eine Krankenschwester? Was sagt das über unsere Gesellschaft, wenn ein Fußballtrainer x-fach, wahrscheinlich 50 bis 100 Mal mehr verdient als ein Nobelpreisträger, der an einer Universität angestellt ist? Einfach gesagt sagt das über unsere Gesellschaft, dass das Wichtigste die Unterhaltung ist. Und da sind wir bei Geld und Spiele. Und wir haben eine Gesellschaft, die Geld, 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 Markt, Markt, Markt macht und die Unterhaltung, Unterhaltung, Unterhaltung macht. Und damit werden die Leute ruhig gestellt. Damit schauen sie alle in der Früh um 6 Uhr den Kick von Österreich an. Und ob das Budget jetzt hält oder nicht und ob der Staat Schulden hat oder nicht, vergisst man dann, weil man schaut sich ja den Kick an. Ich sage das einigermaßen schizophren, weil ich bin Fußballfan, ich gehe ins Stadion, ich schaue mir jetzt bei der WM nicht viele Spiele, aber sonst manchmal welche an. Aber diese an die Spitze getriebene Kapitalismus macht viel kaputt. Und das bedeutet ja auch jetzt bei der WM, der Fußball gehört nicht den Leuten und nicht den Fußballspielern, der gehört dir nicht, der gehört mir nicht, der gehört der FIFA, dem Weltfußballverband und dem Herrn Infantino. Die haben ein Monopol. In Österreich wird dieses Monopol vom Österreichischen Fußballbund vertreten. Und da kann man merken, wie schizophren das Ganze ist. Ein Partner des Österreichischen Fußballbunds ist der ORF. Im ORF kann man an einem Abend eine Doku sehen, wie gefährlich Spielsucht und Sportwetten sind. Und in der Pause der Fußballspiele sieht man nur Werbung für Fußballwetten. Und was jetzt die FIFA betrifft, da kann man Bücher drüber schreiben und ich habe ein Schwarzbuch Sport geschrieben. Die FIFA behauptet ja, sie sei gemeinnützig und funktioniert nach Schweizer Recht. Sie zahlt kaum Steuern. Insbesondere dort, wo die Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften dann, was die UEFA, also den Europäischen Verband betrifft, dort, wo das stattfindet, nicht. Und die haben Milliarden in der Hand, die dazu verwendet werden, dass man sie an kleine Verbände vergibt, damit der Chef des Weltfußballverbands wieder gewählt wird. Und ich kann nicht behaupten, ein gemeinnütziger Verein zu sein, wenn ich eine Milliarde Rücklage habe. Wenn ich gemeinnützig bin, dann muss ich das Geld für die Gemeinschaft ausgeben. Mhm. Das ganze System wurde erfunden, interessanterweise, vom Sportartikelhersteller Adidas, der eine Zeit lang in den 70er, 80er Jahren, also mit Aufkommen des Neoliberalismus, die Hand überall im Sport drinnen hatte über Leute, die er bezahlt hat und die zu Adidas gehörten. Das war an der Spitze des Weltfußballverbands FIFA der Brasilianer João Havelange. Das war dann Sepp Blatter. Das war in der Olympischen Bewegung Thomas Bach. Die waren alle Mitarbeiter von Adidas. Und Adidas hat das sehr lange so betreiben können, bis dann der Chef von Adidas, der Horst Dassler, der das alles eingefädelt hatte, gestorben ist. Dann ging es weniger gut für Adidas. Also das kommt alles im Grund aus der Kommerzialisierung und ist eine totale Kommerzialisierung geworden, die bis ins Spiel eingreift. Denn wenn die heute in den USA Trinkpausen machen, dann brauchen sie das nicht dringend zum Trinken, sondern für Werbung in erster Linie. Also blöderweise ist der Fußball, und das bis ins Unterhaus, völlig kapitalisiert. Mein Bruder lebt in Salzburg, sein Nachbar ist Adi Hütter, dadurch weiß ich einiges aus dem Inneren. Und meine beiden Neffen sind in der Salzburg-Liga, der eine als Trainer, der andere als Spieler. Bis in die unteren Klassen werden Spieler und Trainer bezahlt. In der Salzburg-Liga gibt es Leute, die haben das als Beruf, Fußball. Im Grunde ist das ein Hobby. Es gibt Subventionen dafür. Und ich sehe nicht ein, warum so ein Hobby subventioniert werden soll, wenn Leute, die da kicken, in der untersten Klasse damit Geld verdienen. Man soll ihnen Entschädigungen zahlen, aber es geht nicht, dass Geld verdient wird. Und dann schauen wir uns an, wie in kleinen Orten größere Stadien entstehen. Also das zieht sich von oben nach unten und von oben stimuliert das das unten. Und unten will man simulieren, man ist so groß wie oben. Also ich möchte in Böllau ein Stadion haben wie bei Rapid oder so. Also das finde ich wirklich ziemlich ärgerlich und ich fürchte, das ist eine Entwicklung, die dazu führen wird, dass es irgendwann nicht mehr gut so weitergehen kann.
Warum?
Es kommt darauf an, wie die Menschen reagieren. Also wenn ich für einen Platz im Stadion $2000 zahlen muss, dann mache ich das eventuell einmal. Das mache ich aber nicht jedes Wochenende. Und wenn ich dann bemerke, was mit meinem Geld passiert, wenn die Medien mehr berichten würden, wie die Hintergründe sind, würden sich die Fans vielleicht was überlegen. Und wenn, aber das ist extrem utopisch, ich habe, als die Fußballweltmeisterschaft in Russland 2018 war, ein Manifest verfasst, wo ich zum Boykott, zum Medialen aufgerufen habe. wenn niemand mehr schaut, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Also das Ganze funktioniert ja durchs Publikum und mit dem Publikum, aber das ist völlig illusorisch gewesen. Kein Mensch hat das wirklich boykottiert. Nur wenn wir jetzt uns überlegen, dass das noch extremer weitergeht und immer extremer und immer extremer, dann könnte einmal der Punkt kommen, nicht morgen, nicht übermorgen, wo Menschen sich sagen, da mache ich nicht mehr mit. Ich bin wirklich seit Kindheit ein intensiver Sport- und vor allem Fußballfan. Und ich schaue mir jetzt bei der WM kaum Spiele an. Bis jetzt habe ich ein Spiel gesehen. Auch das österreichische Spiel habe ich nicht gesehen. Jetzt behaupte ich nicht, dass alle Leute so funktionieren können wie ich, aber wenn es wirklich intensiver und intensiver wird, dann könnte das schon einmal breitere Auswirkungen haben. Es könnte auch einmal eine politische Idee sein, dass man sich das Ganze ansieht. Ich finde es sehr tragisch, dass wir Sportminister haben, die keine Ahnung haben, wie das läuft. Und die Subventionen für etwas vergeben, wo sie keine Ahnung haben, was damit passiert. Also sie haben keine Ahnung über die Struktur des österreichischen Fußballbunds, sie haben keine Ahnung über die Struktur des österreichischen Olympischen Komitees. Und das wäre doch Aufgabe der politischen Hand, sich das einmal genauer anzusehen.
Mhm. Klaus, es war mal der Anthropologe Khaled Hakami bei mir, der hat in Thailand beim Jäger-Sammler-Volk gelebt für längere Zeit und ist auch Basketball-Fan und Basketball-Trainer. Und der hat dann gesagt, deswegen war das auch so spannend, weil wenn man den Menschen dort am Basketball gibt im Dschungel, dann kommen die nicht auf die Idee, dass die ein Spiel spielen, wo jemand gewinnt. Mhm. Also dieses Konzept ist schon mal irgendwie ganz fremd, dass man jetzt gegeneinander spielt und eins gewinnt. Jemand, du beschreibst das auch im Buch so spannend, für mich, bei mir ist der Punkt so hängen geblieben, also jeder Sportart steht auch für etwas und der Mensch will sich ja immer in irgendeiner Form distinguieren, absetzen, seine Identität formen. Das Dressurreiten steht so für Performance, dieses nach, sich nach außen darstellen, ist deshalb auch Aristokratie so beliebt. Und der Fußball in einer kapitalistischen Gesellschaft steht auch für Leistung und für Wettbewerb und auch für andere Dinge, die du schon beschrieben hast. Und gleichzeitig finde ich es aber auch so spannend, dieser super kompetitive, durchkapitalisierte Sport. Irgendwas daran ist aber auch so wunderbar nutzlos, weil dieses ganze Damm-Damm und man rennt die ganze Zeit am Ball nach und wenn ich das mit meinen Freunden mache, die alle irgendwie Väter sind und Jobs haben und aber dann rennt man 2 Stunden den Ball nach und es ist auch völlig nutzlos, aber die Welt ist einmal kurz auch in Ordnung.
Naja, das ist ja der Nutzen. Also ganz nutzlos ist es nicht, sondern genau das ist der Nutzen. Ich sage, das bläst mir den Kopf durch, das ist schon richtig. Aber es gibt schon einen Punkt, wir sind in Gesellschaften aufgewachsen und ich sage deswegen Pluralgesellschaften, weil das lässt sich zurückverfolgen in der Geschichte Europas, in denen diesen Gesellschaften es immer kompetitiv zuging, in vielen Bereichen. Und es ist an sich noch nichts Schlechtes dabei, wenn ich besser sein möchte, als ich war, wenn ich mich verbessern möchte. Es ist schon was anderes, wenn ich dringend besser sein möchte als alle anderen. Das kann noch immer nicht schlimm sein. Schließlich und endlich sind die meisten unserer Fortschritte dadurch entstanden, dass jemand was Besseres machen wollte oder anders denken wollte. Mich interessiert mehr das Konzept des Andersdenken. Aber wir sind in einer Gesellschaft, die es also seit wirklich Generationen gewöhnt ist, dass man verschiedene Kompetitionen hat. Also dort oder da Wettkämpfe in verschiedenen Bereichen. Und da spielt der Sport tatsächlich eine Rolle. Also wir würden es schwer schaffen, einen Sport zu betreiben, ohne zu zählen oder ohne zu sagen, dies oder jenes ist besser oder schlechter. Und es gab einen Versuch in Österreich in den 1920er Jahren, hat die Gewerkschaft und die Sozialdemokratische Partei eine eigene Fußballliga gegründet, weil sie meinten, die österreichische Liga, das ist zu kompetitiv, das sind Profis und so weiter und so fort. Und die haben begonnen, Spiele auszutragen ohne Resultat. Also die wollten nicht, dass irgendwer gewinnt. Und das ging völlig in die Hose, weil das niemand nachvollziehen konnte. Die haben das nicht einmal 5 Spiele lang durchhalten können, weil natürlich die Leute gewinnen wollten. Und also das ist an sich noch nicht schlimm. Man sollte besser reflektieren, was das alles bedeutet, was man da macht. Und irgendwann gibt man dann einfach seinen Vorlieben nach, und ich rede da jetzt gescheit, aber ich gehe dann doch wieder ins Fußballstadion, und dann vergesse ich tatsächlich den Herrn Infantino und die FIFA und den Herrn Pröll in Österreich, der jetzt an der Spitze des österreichischen Fußballverbandes steht, das vergesse ich dann alles, und wie du, wenn du kickst, dann bläst das den Kopf durch, und das ist der Nutzen dann dabei. Und die Bartkicks sind großartig gewesen immer, aber da wollte man halt auch gewinnen. Oder willst du nicht gewinnen, wenn du kickst?
Doch, und möglichst viele Tore schießen, ja.
Ja, eben. Na, das mit dem Tore schießen, da gibt es interessante Phänomene. Es kann auch unglaublich beglückend sein, einen entscheidenden Pass zu spielen. Das hat der französische Nationalspieler Eric Cantona gesagt auf die Frage, was sein bester Moment beim Kicken war, welches Tor. Und er hat gesagt, nein, kein Tor, sondern den Pass, den ich in diesem X-Spiel gespielt habe.
Gibt es heute auch noch tolle Fußballer, die nicht immer selber abschließen, sondern
genau. Den
Nächstbesten suchen. Ja, ich muss jetzt verdauen, dieses Gespräch. Meine Fußballliebe, glaube ich, wird bestehen bleiben, aber sie wird irgendwie historisch eingebettet und irgendwie kritisch reflektiert, dank dir, dank deinem Buch und deinem Gespräch. Also dank dem Gespräch mit dir. Also wenn man sich so die Anfänge des Sports vergewissert, dann auch diese Rolle für Nationalismus, für Ertüchtigung, für den Krieg, die Betätigung, dass man in der Fabrik wieder fit ist. Die ganze Kommerzialisierung des Sports macht das alles nicht so viel sympathischer. Und trotzdem muss man sich irgendwie kleine Freuden im Leben machen, ja, und kritisch bleiben. Gibt's eine Frage, die du gerne beantworten würdest, die ich dir nicht gestellt habe?
Du hast gute Fragen gestellt. Man könnte noch ewig weiterreden. Du stellst gute Fragen. Aber am besten ist, die Leute lesen das Buch, dann können sie sich selber Fragen stellen oder sich auch dir gegenüber oder mir gegenüber äußern. Das ist am besten.
Genau. Große Empfehlung auch von meiner Seite für das Buch. Ich habe sehr, sehr gerne gelesen. Ist auch sehr, obwohl es sich mit vielen komplexen Phänomenen beschäftigt, sehr gut und verständlich zu lesen. Das mache ich immer gern. Ich stelle am Ende noch eine Frage, die ich jetzt manchmal experimentell meinen Gästen stelle und probiere es bei dir auch. Antwort gerne, wenn du möchtest. Was ist der Sinn deines Lebens?
Der Sinn meines Lebens ist zu leben. Punkt.
Schön. Klaus, 3 Buchempfehlungen hast du uns mitgebracht. Welche Bücher sollen wir denn lesen?
Unbedingt lesen Radetzky-Marsch von Josef Roth, ein Klassiker und eine großartige Art des Erzählens, pointiert, erzählt es eine ganze Gesellschaft und eine ganze Zeit. Also wenn man wirklich die beste Literatur lesen will und noch dazu wirklich auch toll hineinstürzen kann in das Buch, dann Radetzky-Marsch von Josef Roth. Dann habe ich ein Buch von einem leider verstorbenen Freund, Cevat Karahasan, für mich einer der größten Autoren Europas und darüber hinaus, stammt aus Sarajevo, hat die längste Zeit in Graz gewohnt und Einüben ins Schweben ist sein letzter Roman, den er mit letzter Kraft fertig geschrieben hat. Und es geht um Sarajevo im Krieg, also im Bosnienkrieg, belagert, beschossen von oben. Und da gibt es Figuren, die unterschiedlich handeln. Ein großes Buch und eine große Erinnerung an einen großen Autor und ganz lieben Freund. Und dann gibt's eine Utopie, weil ich das für wichtig finde. Ilija Trojanow, 1001 Morgen. Ein Buch, das komplex scheint, toll lesbar ist, unglaublich vielschichtig und erzählt eine Gesellschaft, eine utopische Gesellschaft nach einer großen Katastrophe, man weiß nicht welche. Und in dieser utopischen Gesellschaft können sie, manche von ihnen, Zeitreisen machen und reisen dorthin, wo sie glauben, dass sie die Geschichte der Menschheit verändern könnten im Nachhinein. Also eine positive, große Utopie und das brauchen wir heute.
Mit welchem Medium informierst du dich am liebsten über die Welt?
Mit Zeitungen, Papier, kann ich auf dem Sofa lesen, dann auch im Internet mit manchen Zeitungen und in Gesprächen mit Freunden und Freundinnen. Und davon habe ich glücklicherweise viele, die auch viel lesen, sodass wir guten Austausch haben.
Schön, hast was richtig gemacht im Leben, wenn man viele Freunde hat, oder würde ich sagen?
Du meinst, ich habe gut gelebt und den Sinn meines Lebens gut hingekriegt?
Ich würde sagen, ja. Hast du eine bestimmte Zeitung, die du schon sehr lange und sehr gerne liest?
Naja, ich habe lang für den Standard gearbeitet. Du kennst den Standard, das bleibt irgendwie hängen. Den Standard lese ich immer noch, wiewohl ich nicht glücklich bin mit dem Standard und insgesamt mit dem Zustand der Presse. Ja. Das hängt wiederum mit dem Kommerz zusammen. Ich weiß was. Am liebsten lese ich, da muss ich ins Internet, Anno von der Nationalbibliothek. Die haben die Zeitungen digitalisiert seit dem 17. Jahrhundert und da kann man praktisch alle Zeitungen der Monarchie lesen und die sind mittlerweile im Jahr 1955. Das ist eine tolle Erfahrung.
Jetzt müssen wir noch kurz über den Standard reden. Was stört dich am Standard oder was hat sich verschlechtert?
Ach, erstens, das ist bei allen Zeitungen der Fall. Es ist weniger Zeitung, weniger Recherche, weniger Überlegung, weniger Zeit für die Leute, die dort arbeiten, mehr Mobbing dort im Standard. Und es gibt, also ich habe ja meist fürs Album geschrieben, manchmal auch für die Kulturseite oder für die Kommentare der anderen, aber im Album regelmäßig. Und das gab es noch eine Art, sagen wir mal, Debatte über Literatur. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Aber nicht nur im Standard. Also wenn ich mir anschaue, wie gering das Feuilleton der Neuen Zürcher mittlerweile ist oder auch der Süddeutschen, dann ist das auch erbärmlich. Und dann fehlt es einfach wirklich an Debatte und an Recherche. Warum hat in Österreich keine Zeitung über die Hintergründe eben von FIFA und IOC berichtet? Weil sie nicht recherchieren können oder wollen oder nicht die Zeit oder nicht die Mittel haben. Die einzigen, die das im deutschen Sprachraum machen, das ist die Süddeutsche Zeitung. Da gibt es den Thomas Kistner, der das großartig macht. Die haben die Mittel offenbar dazu. Manchmal macht das deutsche Fernsehen was, aber das passiert in Österreich überhaupt nicht. Und da habe ich den Verdacht, dass die Verbindung zwischen den Sportverbänden und den Medien zu intensiv ist. Wenn die großen Sportverbände von den Zeitungen und vom ORF subventioniert werden und wenn es da Partnerschaften gibt, wird es keine intensiven Recherchen geben.
Glaube ich nicht. Oder die Redaktion ist dann unabhängig. Und
ja, beim Standard gibt es ein Beispiel, die haben den Johann Skoczek entlassen. Der Johann Skoczek war der einzige Sportjournalist in Österreich, der die Hintergründe recherchiert hat.
Aber sicher nicht deshalb.
Ja. Oh, wieso bist du da so sicher?
Würde mich sehr wundern, weil ich das Gefühl habe, also wir haben nicht viele gute Zeitungen, aber doch ein paar, der Standard ist eine davon, die Redaktion ist unabhängig und ich kann mir nicht vorstellen,
dass die Redaktion ist nicht unabhängig.
Also ich war 10 Jahre dort, bis vor 3 Jahren meine Erfahrung war. Man kann sehr unabhängig arbeiten und schreiben, was man möchte.
Dann frage mal den Stefan Gmünder. Also ich konnte, insofern stimmt es, ich konnte dort schreiben, was ich wollte, tatsächlich, aber die Mechanismen haben dann anders gegriffen. Also der mit mir am meisten gearbeitet hat, der Stefan Gmünder, der das Album gemacht hat, der ist seit 2001 Literaturredakteur und der wurde einfach gesagt ausgebremst, aber das ist eigentlich egal. Die Misere betrifft ja nicht nur den Standard, sondern insgesamt Kapitalmangel und dadurch geringere Möglichkeiten.
Machen wir einen Punkt und wir reden dann nachher noch ein bisschen weiter über den Standard. Interessiert wahrscheinlich nicht so viele unserer ZuhörerInnen, befürchte ich.
Na, wenig.
Lieber Klaus, danke für deine Zeit.
Ich danke dir für das Interesse. Und ich danke den Leuten, die sich das anschauen, weil es wichtig ist, sich so zu informieren.
Danke, Klaus. Was für ein schlauer Mensch ist bitte Klaus? Ich habe mir sehr viel mitgeschrieben in mein Paper Republic Notizbuch. Paper Republic ist ja Partner von Erklär mir die Welt. Alle Gäste bekommen am Ende so ein zeitloses, nachhaltiges Ledernotizbuch geschenkt mit ihrem Namen drauf. Liebe ich sehr. So, was nehme ich mir mit? Erstens, Fußball hat nicht nur eine schöne Geschichte. Neben Spiel, Spaß und Gemeinschaft ist der Fußball auch ein Instrument, um Arbeiter ruhig und fit zu halten. Viele autoritäre Politiker wussten den Fußball für sich zu nutzen, etwa Mussolini oder Pinochet in Chile. Und auf dem Fußballfeld werden auch alte Männerbilder zelebriert. Bis heute etwa ist Homo- oder Bisexualität im Herrenfußball kaum ein Thema. Spielermänner sind quasi inexistent. Zweitens, trotzdem ist Fußball etwas Verbindendes. Jetzt gerade läuft ja die Herren-WM in den USA, Mexiko und Kanada und ich finde es wunderschön, dass Fans und Spieler aus so vielen verschiedenen Ländern friedlich gegeneinander im Wettbewerb stehen. Klaus schaut wenige Spiele, ich bin da pragmatischer und genieße den Sport trotzdem. Und ich finde Fußball auch wunderbar nutzlos. Es bläst einem beim Spielen, aber auch beim Schauen den Kopf durch. Drittens, die Wertigkeit des Fußballs. Das fand ich schon einen spannenden Punkt von Klaus, wenn man sich anschaut, was ein Fußballstar verdient, ein Messi oder ein Neymar, und was eine Bundeskanzlerin oder eine Person, die in der Pflege arbeitet, sagt das schon etwas über unsere Gesellschaft aus. Ich finde ja auch, das zeigt sich an dem, wer berühmt ist und von allen verehrt wird. Sind das die Menschen, die viel Macht haben, Geld oder die beste Leistung wie im Fußball bringen, oder sind es Leute, die sich für andere engagieren, die Stimme erheben oder einfach Herz aller lieb sind.
Salut! Das Outro gibt's wie immer von der Hörerin des Monats. Das bin im Juni ich, Laurence. Erklär mir, die Welt hat mir vor allem eines gegeben. Ein besseres Verständnis für die Welt, in der wir leben. So viele Themen werden hier angesprochen. Die Vielfalt ist wirklich beeindruckend. Besonders Gerhard Mangold über sein Wissen über Russland und Putin beeindrucken mich jedes Mal wieder aufs Neue. Wenn er spricht, merkt man sofort. Hier erklärt jemand, der wirklich tief in der Materie steckt. Sachlich, differenziert und dennoch verständlich. Genau das ist es, was diesen Podcast so besonders macht. Und hier meine Empfehlung für euch. Hört euch den Deep Dive Nummer 7 über Putins Russland mit Gerhard Mangold an. Wer verstehen will, wie Russland tickt, warum Putin tut, was er tut und was das für uns alle bedeutet, diese Folge ist Pflichtprogramm. So, und jetzt zu den Credits. Mitarbeit Valentina Pfadtner und Thomas Pelkmann. Für Audio- und Videoproduktion sorgt Andreas Fischer von Sissy Grant. Die Vermarktung übernehmen Therese Iljasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Ein ganz großes Danke an alle Unterstützerinnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen möglich machen. Hilf auch du mit bei der Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärmir.at/support. Bis dahin eine gute Zeit, eure Laurence.